Willkommen bei Base by Base, dem Papercast, der Genomik zu dir bringt, wo immer du gerade bist. Danke fürs Zuhören und vergiss nicht, uns in deiner Podcast-App zu folgen und zu bewerten.
Freut mich, bei dieser Folge dabei zu sein.
Ja. Heute machen wir einen Deep Dive in ein Paper, das mit einem neugeborenen Screening-Ergebnis beginnt, das eigentlich Panik auslösen müsste und dann langsam einen blinden Fleck darin offenlegt, wie wir in der Genetik interpretieren, was kaputt wirklich bedeutet.
Und es zwingt dich, eine ziemlich unangenehme Möglichkeit zu akzeptieren. Der Labor-Workflow kann völlig sauber sein, der Befund kann eindeutig aussehen und trotzdem kann die Biologie dich überraschen.
Genau. Diese Idee, dass wenn ein Gen im Sequencer kaputt aussieht, es im Körper des Patienten zwangsläufig auch kaputt sein muss.
Das ist wirklich ein Kopfzerbrechen. Und es stellt vieles in Frage, was wir, über die Regeln der Genetik so annehmen.
Also, wir sprechen über spinale Muskelatrophie, kurz SMA. Und normalerweise ist die Rechnung bei SMA, brutal, aber simpel. Du brauchst das SMN1-Gen zum Überleben. Wenn du 0 Kopien von SMN1 hast, und das ist entscheidend, 0 Kopien des Backup-Gens SMN2.
Dann ist das nicht mit dem Leben vereinbar. Biologisch gesehen sollte sich dieser Embryo schlicht nicht entwickeln.
Genau. Das ist die Lehrbuchdefinition von embryonaler Letalität. Kein Survival-Motor-Neuron-Protein. Keine Motoneuronen. Und ohne die funktionieren die Muskeln für Atmung und Herzfunktion einfach nicht.
Und trotzdem präsentiert uns dieses Paper einen Patienten, nennen wir ihn Patient 1, der auf dem Papier genau dieses Profil hat.
In der ersten Screening-Untersuchung kein funktionelles SMN1 nachweisbar.
Aber das ist keine Fallstudie über eine Fehlgeburt. Das ist die Geschichte eines Kleinkinds, das gerade sozusagen in seinem Wohnzimmer in Deutschland herumläuft.
Das dürfte nicht möglich sein.
Nein, dürfte es nicht.
Genau das ist also das Rätsel, das wir heute mit euch lösen. Wie kann ein Kind existieren? In offener Trotzreaktion gegen den eigenen genetischen Bericht? Und was sagt uns das über die blinden Flecken in unserer millionenschweren Screening-Technologie?
Das ist eine faszinierende Detektivgeschichte. Sie führt uns von einem Fehlalarm im neugeborenen Screening-Labor bis hinunter zur atomaren Struktur eines einzelnen Proteins.
Bevor wir diesen Mechanismus auseinandernehmen, sollten wir aber unbedingt das Team dahinter würdigen. Das ist eine große Studie, veröffentlicht 2026 im American Journal of Human Genetics.
Ja, großes Lob an Brunhilde Wirth und ihr Team am Institut für Humangenetik in Köln, zusammen mit John Giacomotto und seinem Team an der Griffith University in Australien.
Sie haben wirklich eine beeindruckende globale Kollaboration zusammengebracht, um das zu klären.
Haben Sie.
Also Szene setzen. Wir reden über Neugeborenen-Screening, NBS. Das ist der Standard-Fersenstichtest, den jedes Baby bekommt.
Und in vielen Ländern sucht man dabei ganz gezielt nach SMA, weil wir inzwischen Therapien haben, Gentherapien wie Zolgensma, die am besten wirken, wenn man sie sofort gibt.
Zeit ist Neuronen.
Genau, Zeit ist Neuronen. Deshalb ist das Screening auf Geschwindigkeit und Sensitivität ausgelegt. Typischerweise nutzt man PCA, um nach der Anwesenheit von SMN1 zu schauen, mit Fokus auf Exon 7.
Genau. Und um das bildlich zu machen, der Test verwendet Primer. Stell sie dir wie molekulares Klettband vor. Sie sind so designt, dass sie an eine bestimmte Sequenz in Exon 7 andocken.
Wenn das Klettband hält, sagt die Maschine, Gen vorhanden.
Und wenn es nicht hält, sagt die Maschine, Gen nicht vorhanden.
Und in etwa 95% der SMA-Fälle ist das Gen wirklich nicht vorhanden. Es ist eine komplette Gendeletion. Das Klettband hat nichts, woran es kleben kann, weil die DNA schlicht nicht da ist.
Aber dann haben wir unsere zwei Patienten, Patient 1 in Deutschland und Patient 2 in Australien. Beide Neugeborene, beide bekommen den Fersenstich.
Und bei beiden kommt ein erschreckendes Ergebnis zurück. 0 Kopien von SMN1.
Was sofort ein Krisenprotokoll auslöst. Die Familien werden einbestellt, die Ärzte bereiten sich auf die Diagnose einer schweren spinalen Muskelatrophie vor.
Aber Standard of Care verlangt einen zweiten Blick. Man verlässt sich nicht nur auf das Screening, man macht Bestätigungstests mit präziseren Methoden.
Zum Beispiel MLPR oder Droplet Digital PCR.
Genau, DDPCR. Diese Methoden zählen die Genkopien mit deutlich höherer Auflösung. Und hier erscheint der erste echte Riss in der Geschichte.
denn der Bestätigungstest zeigte nicht null.
Nein, er zeigte, dass beide Säuglinge tatsächlich eine Kopie von SMN1 besitzen.
Also war das Screening ein falsch positiver Befund. Das molekulare Klettband hat nicht geklebt. Nicht, weil das Gen fehlte, sondern weil vermutlich die Landebahn minimal anders war.
Das ist die naheliegende Interpretation. Aber eine Kopie von SMN1 zu finden, bedeutet nicht automatisch, dass das Baby sicher ist. Wir müssen auf das Backup-Gen schauen, SMN2.
Und hier hören die Zahlen für die Kliniker komplett auf, Sinn zu ergeben. Schauen wir wieder auf Patient 1, den deutschen Fall. Der Bestätigungstest zeigte eine Kopie von SMN1, aber null Kopien von SMN2.
Und das ist ein riesiges Warnsignal. Wenn diese einzelne SMN1-Kopie wirklich nicht funktional wäre, was das initiale Screening nahelegt, dann bedeuten null Kopien von SMN2 null Schutz.
Dieses Kind dürfte nicht am Leben sein.
Richtig. Und Patient 2, das australische Baby,
hatte eine Kopie von SMN1 und eine Kopie von SMN2.
Normalerweise führt diese Kombination, wenn SMN1 nicht funktional ist, zu SMA Typ 0 oder Typ 1. Das sind die absolut schwersten Formen. Diese Babys sterben typischerweise sehr, sehr früh an Atemversagen.
Du hast also diese düsteren genetischen Berichte, die Tod oder schwere Lähmung vorhersagen. Aber die Ärzte sehen die Babys in der Klinik und die Babys sind in Ordnung.
Komplett asymptomatisch. Normaler Muskeltonus, normale Reflexe, alle Meilensteine werden erreicht.
Also merken die Kliniker, das ist kein Standardfall. Sie mussten herausfinden, warum das Screening diese eine SMN1-Kopie verpasst hat. Und vor allem, ob diese Kopie tatsächlich funktioniert.
Dafür mussten sie über reines Kopienzählen hinausgehen. Sie mussten den Code selbst lesen, richtig?
Sie machten Long-Range-PCR, gefolgt von Sanger-Sequenzierung, um jeden einzelnen Buchstaben dieses SMN1-Gens anzuschauen.
Und sie fanden den Tippfehler.
Genau. In beiden Fällen fanden sie kleine Deletionen in Exon 7. Genau dort, wo die Screening-Primer das Klettband binden sollten.
Das erklärt perfekt, warum das Screening sie übersehen hat.
Lass uns bei diesen Varianten ganz konkret werden. Denn die Details sind für die Biologie hier entscheidend.
Bei Patient 1 war die Deletion 4 Basenpaare lang. SMN1C855-850-DLA-GAA.
Und Patient 2?
Ebenfalls eine 4-Basenpaar-Deletion, aber etwas weiter downstream. SMN1C an 860-DLA-GG.
Okay, also zwei unterschiedliche 4BP-Deletionen. Für alle, die noch Biologie 101 im Kopf haben, das ist normalerweise katastrophal.
Oh, absolut.
DNA wird in Triplets gelesen, Gruppen zu 3. Wenn du 4 Buchstaben löschst, erzeugst du einen Frameshift.
Du verschiebst den gesamten Leserahmen. Das ist, als würdest du den Satz "The cat ate the rat" nehmen und das E samt Leerzeichen entfernen. Plötzlich wird daraus völliger Unsinn.
Und normalerweise trifft dieser Unsinn ziemlich schnell auf ein Stoppsignal.
Genau. Und in beiden Patienten war, trotz leicht unterschiedlicher Deletionen auf DNA-Ebene, die Konsequenz auf Proteinebene identisch.
Es entstand ein Frameshift, der zu einem vorzeitigen Stopp-Codon führte.
Ja. Die spezifische Konsequenz auf Proteinebene ist PR288AFS5.
Lass uns diese Zeichenkette für die Zuhörer kurz entschlüsseln.
Gerne. Das heißt, an Aminosäureposition 288, wo normalerweise ein Arginin sitzt, verändert der Frameshift das zu Alanin, verwürfelt den Code für weitere 5 Aminosäuren und dann kommt das Terminationssignal.
Also wird das Protein früh abgeschnitten. Ihm fehlt das Endstück.
Ja, es ist ein verkürztes, ein trunziertes Protein.
Und jetzt kommen wir zu dem Teil des Papers, den ich am intellektuell spannendsten fand. Wir müssen in die Mechanik dieser Rettung hinein, denn sie involviert einen zellulären Mechanismus, der sonst eher als Henker bekannt ist.
Nonsense-Mediated Decay, NMD.
Genau, NMD. Ich stelle mir NMD immer wie einen Scanner am Fließband vor. Er prüft den mRNA-Bauplan, bevor er in die Massenproduktion geht.
Das ist die Qualitätskontrolle der Zelle.
Genau. Wenn sie ein Stoppschild sieht, ein vorzeitiges Stopp-Codon, viel zu früh im Handbuch, dann gerät sie in Alarmbereitschaft. Sie geht davon aus, dass der Bauplan korrupt ist und ein gezacktes, toxisches Protein entstehen könnte, also wird die mRNA sofort geschreddert.
Exakt. Das verhindert, dass die Zelle Energie für defekte Teile verschwendet oder ihre Maschinerie verstopft. Und in diesem Fall hatten beide Babys eine Frameshift-Mutation, die ein vorzeitiges Stopp-Codon erzeugt.
Also müsste der NMD-Scanner dieses vorzeitige Stoppsignal sehen, Alarm schlagen und die Anleitung vernichten. Kein Protein, keine Motoneuronen, tragisches Ergebnis. Aber genau das passierte nicht. Warum?
Weil der Scanner einen blinden Fleck hat. Die NMD-Maschinerie orientiert sich an den Verbindungsstellen zwischen Exons. Sie erwartet Stoppsignale in einer bestimmten Konstellation, abhängig von diesen Junctions.
Moment, ich will sicherstellen, dass ich die Nuance richtig habe. Ein Frameshift oder ein vorzeitiges Stopp-Codon im letzten kodierenden Exon löst nicht zwingend NMD aus.
Richtig, es entkommt dem häufig komplett.
Also, wenn die Zelle die Grenzen zwischen den Kapiteln des genetischen Buches markiert, die Exons, und sie sieht das Ende mitten in Kapitel 3, dann schreddert sie es.
Genau. Aber wenn das Ende im letzten Kapitel steht, selbst wenn es ein paar Seiten zu früh kommt, akzeptiert die Zelle es oft.
Das ist die Hintertür.
Diese Deletionen lagen in Exon 7, dem letzten kodierenden Exon von SMN1. Weil das vorzeitige Stopp-Codon in diesem finalen Exon-Downstream des letzten Exon-Junction-Komplex lag, hat die NMD-Maschinerie es nicht markiert.
Also sieht der Scanner ein Stoppsignal, schaut sich um, merkt letztes Exon und sagt im Prinzip, na gut, passt schon, lassen wir durch.
Genau. PTCs im letzten Exon entkommen NMD häufig. Das Transkript bleibt bestehen, die Zelle baut das Protein trotzdem. Es ist verkürzt, verändert, das C-terminale Ende fehlt, aber es existiert und es hat Downstream-Effekte.
Manchmal sind diese Effekte negativ, aber im Kontext dieses Papers scheinen sie potenziell hilfreich zu sein. Aber existieren reicht nicht, oder? Ich meine, ich kann ein Auto bauen, dem die Hinterräder fehlen. Es existiert, aber es fährt nicht. Wir müssen wissen, ob dieses verkürzte Protein wirklich funktioniert.
Das ist die nächste Hürde. Die Forscher haben sich die Struktur angeschaut. Sie nutzten AlphaFold, um vorherzusagen, wie dieses mutierte Protein sich faltet.
AlphaFold gibt uns meist eine ziemlich robuste Vorstellung von der 3D-Form. Was sagte es über PR2ZON888FS5?
Es sagte voraus, dass der Kernmotor des Proteins, konkret die Oligomerisierungsdomäne, weitgehend erhalten bleibt. SMN-Proteine müssen sich zusammenlagern, um zu funktionieren. Der Schwanz war beschädigt, aber der Klebstoff, der den Komplex zusammenhält, sah intakt aus.
Und Sie haben das mit echten Labordaten untermauert, richtig? Sie machten Thermostabilitätsassays, gefolgt von Western Blots.
Ja. Sie fanden, dass das Protein stabil war. Tatsächlich genauso thermostabil wie das Wildtyp-Protein. Allerdings waren die Mengen sehr niedrig. Diese Babys produzierten weniger SMN-Protein als Patienten mit SMA Typ 4, der mildesten Form der Erkrankung.
Und hier wird das Paradox für mich noch krasser. Wenig Protein heißt normalerweise Krankheit. Patient 1 hat null Backup durch SMN2, also überlebt er mit einer winzigen Menge eines abgeschnittenen Proteins. Wie kann das reichen?
Um das zu beantworten, kannst du dich nicht nur auf Computermodelle oder Western Blots verlassen. Du brauchst ein lebendes System. Also gehen sie zum Goldstandard-Modellorganismus hier.
Zum Zebrafisch.
Zum Zebrafisch.
Ich liebe es, dass wir Fische nutzen können, um menschliche medizinische Rätsel zu lösen.
Das ist unglaublich nützlich. Sie nutzen Zebrafisch-Embryonen, die SMN1-0-Mutanten waren, also SMN1-defiziente Embryonen.
Nur damit das klar ist für alle, die zuhören. Das sind Fische, die so konstruiert sind, dass sie keinen funktionellen Motor haben.
Genau. Und ohne dieses Gen geht es diesen Fischen sehr schlecht. Ihre Motoneuronen entwickeln sich nicht, ihre Muskeln lösen sich und sie sterben sehr jung. Das ist das Zebrafisch-Äquivalent einer schweren SMA.
Also ist das der ultimative Test. Du nimmst die mRNA dieser ungewöhnlichen verkürzten humanen Variante, PR2ZON888FS5, und injizierst sie in diese zum Sterben verurteilten Fischembryonen.
Und das Ergebnis war absolut eindeutig. Es hat sie gerettet.
Vollständig.
Vollständig. Die SMN1-defizienten Fische, denen man die Varianten mRNA injiziert hatte, entwickelten normale Motoneuronen. Sie schwammen normal, Sie waren nicht von gesunden Wildtypfischen zu unterscheiden.
Das ist ein unbestreitbarer Funktionsnachweis. Es zeigt, dieses Protein funktioniert. Trotz Frameshift, trotz fehlendem Schwanz, trotz extrem niedriger Menge. Es erfüllt seine Aufgabe.
Es deutet darauf hin, dass das C-terminale Ende des SMN-Proteins, das wir für absolut entscheidend hielten, vielleicht eher ein Luxusfeature ist. Man kann es verlieren. Und solange die Kerndomäne intakt bleibt, fährt das Auto trotzdem.
Ich will hier kurz bei der klinischen Entscheidungsfindung stoppen, weil das der Punkt ist, an dem Theorie zur Praxis wird. Du bist Arzt. Du hast ein Screening, das 0 SMN1 sagt. Du hast einen Bestätigungstest, der eine Kopie sagt. Du sequenzierst und der Bericht sagt Frameshift Mutation.
Ja.
Aber du hast ein Kind, das gesund wirkt. Und du hast Zebrafischdaten, die sagen, das Protein funktioniert. Behandelst du?
Das ist das Albtraum-Szenario für Kliniker. Denn das Zeitfenster SMA zu behandeln ist winzig. Wenn du wartest, bis Symptome auftreten, sind Motoneuronen bereits verloren und die bekommst du nie zurück.
Aber die Therapien sind nicht einfach ein Aspirin am Tag. Wir reden über Zeugensma, virale Vektoren, große Gentherapie oder lebenslanges Risdiplam. Das sind systemische, schwere Interventionen.
Und sie haben ernsthafte Toxizitätsrisiken. Lebertoxizität, thrombotische Mikroangiopathie. Du willst diese Medikamente keinem gesunden Kind geben, wenn du nicht wirklich musst. Außerdem kosten die Behandlungen Millionen.
Also mussten die Teams in Deutschland und Australien eine riesige Wette eingehen. Sie mussten ihren funktionellen Daten vertrauen, dem normal schwimmenden Zebrafisch, den Alpha-Fold-Modellen und nicht dem erschreckenden ersten genetischen Report.
Sie hielten Stand. Sie entschieden sich für Watchful Waiting, also engmaschiges Beobachten. Und sie lagen richtig.
Sie haben dem Gesundheitssystem etwa 4 Millionen US-Dollar gespart, klar. Aber der viel größere Punkt ist, sie haben diese Kinder davor bewahrt, medizinisiert zu werden.
Das ist eine sehr treffende Formulierung.
Stell dir vor, du wächst auf in dem Glauben, du hättest eine tödliche Krankheit mit ständiger Überwachung oder täglichen systemischen Medikamenten für einen Zustand, den dein Körper längst selbst gelöst hat.
Beide Kinder sind jetzt 24 Monate alt. Sie laufen, rennen und entwickeln sich völlig normal. Sie sind gesund.
Aber diese Geschichte kann doch nicht nur bei zwei Babys stehen bleiben, oder? Wenn die Natur diese Hintertür einmal gefunden hat, dann hat sie sie bestimmt schon früher gefunden.
Genau diese Frage stellten die Forscher auch. Sie checkten GNOME-AD, die Genome Aggregation Database, um zu sehen, ob diese spezifischen Deletionen in der allgemeinen Bevölkerung vorkommen.
Und was fanden sie in GNOME-AD? Sie fanden sie. Diese Varianten existieren, insbesondere in der europäischen Population. Das heißt, es gibt Menschen, die gerade jetzt mit diesen Frameshift-Deletionen herumlaufen.
Die Forscher schätzten, dass es etwa 800 Personen europäischer Abstammung gibt, die Compound-Heterozygot sind. Das heißt, sie haben eine dieser vier Basenpaar-Deletionen zusammen mit einer anderen SMN1-Mutation. Genetisch sehen sie aus, als müssten sie SMA haben, aber sie tauchen in keinen Patientenregistern auf.
Was impliziert, dass es wahrscheinlich gesunde Erwachsene sind, die absolut keine Ahnung haben, dass sie ein scheinbar pathogenes Genotypprofil tragen?
Genau. Das zwingt uns wirklich neu zu denken, was wir pathogen nennen. Unsere Datenbanken sind voll mit Varianten, die als likely pathogenic oder als VUS gelabelt sind, nur weil es Frameshifts sind.
Richtig. Wir sehen einen Frameshift und nehmen sofort an, das Protein ist kaputt. Aber Biologie ist chaotischer als das.
Und die NMD-Nuance ist hier ein riesiger Faktor. Wie viele andere Gene haben Frameshifts im letzten Exon, die tatsächlich funktionelle, wenn auch verkürzte Proteine erzeugen, weil sie dem Abbau entkommen?
Da fragt man sich zwangsläufig, wie viele Menschen diagnostizieren wir falsch, nur basierend auf Computervorhersagen?
Und natürlich, wie viele behandeln wir über? Das Paper empfiehlt tatsächlich eine konkrete Änderung im Workflow des Neugeborenen-Screenings, um genau diesen blinden Fleck zu adressieren.
Was ist der vorgeschlagene Fix?
Wenn du im Screening 0 Kopien SMN1 bekommst, aber der Bestätigungstest eine Kopie zeigt, musst du sequenzieren. Du darfst nicht beim Kopienzählen aufhören, du musst den Code lesen.
Und du musst den Kontext des gesamten Genotyps betrachten.
Kontext ist alles. Denk an Patient 1, 0 Kopien von SMN2. Das war der größte Hinweis. Wenn ein Baby eine mutierte Kopie von SMN1 und 0 Kopien von SMN2 hat und vor dir atmet, dann muss diese SMN1-Kopie funktional sein. Sie ist buchstäblich das Einzige, was das Kind am Leben hält.
Erstaunlich, wie viel entscheidende Information in dieser Diskrepanz verborgen war. Es ist eine starke Erinnerung daran, dass der Phänotyp, das echte Baby in der Klinik, die ultimative Wahrheit ist.
Absolut. Wir lieben unsere Genomdaten, aber die Karte ist nicht das Gebiet.
Also, alles zusammengefasst. Wir haben falsch positive Ergebnisse im Neugeborenen-Screening, die sich als seltene, hochfunktionelle Varianten entpuppen. Wir haben einen unglaublichen biologischen Mechanismus, NMD-Escape und das letzte Exon. Und wir haben gesunde Kleinkinder, die Millionen Therapien vermieden haben, weil ihre Ärzte der Biologie mehr vertraut haben als dem genetischen Dogma.
Es ist ein Triumph der personalisierten Medizin. Es zeigt, dass du den molekularen Mechanismus bis zum letzten Basenpaar verstehen musst, bevor du eine lebensverändernde klinische Entscheidung triffst.
Hier noch ein Gedanke zum Schluss. Wir haben diese beiden Varianten. SMN1C-AMA-A 5855-DL-AGA-A und SMN1C-864-DL-AAGG. Nur gefunden, weil das Neugeborenen-Screening versagt hat. Es gab ein falsch positives Nullergebnis, weil die Primer nicht mehr perfekt zur DNA passten.
Genau. Es war im Grunde ein Glücksfall, dass die Mutation genau dort lag, wo der Test hinschaut.
Aber was ist mit Varianten, die das Screening nicht flaggt? Was ist mit strukturellen Veränderungen, die außerhalb der Primer-Bindestelle liegen?
Das ist die wirklich provokante Frage.
Wie viele pathogene Varianten, die in unseren Datenbanken liegen, sind in Wahrheit benign oder sogar funktionell vorteilhaft? Und wir diagnostizieren sie gerade falsch. Gibt es noch andere Supermutanten, die wir einfach noch nicht gesehen haben, weil sie zufällig keinen Screening-Alarm auslösen?
Es ist fast sicher, dass es sie gibt. Wir kratzen wirklich erst an der Oberfläche des funktionellen Genoms.
Das war's für diesen Deep Dive in die Ausnahmen, die die Regel nicht nur bestätigen, sondern vielleicht sogar neu definieren. Danke, dass ihr bei Base by Base dabei wart.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Danke.
Getrocknetes Blut auf Papier. Mitternachtsglanz. Ein stiller Befund sagt, lass es los. Ein fehlendes Signal, kalt und klar. Doch etwas Lebendiges im Dazwischen ist da.
Auf zerbrechlicher Spur.